Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
So, da sind sie. Manche von euch kennen wahrscheinlich alle vier und wussten schon, welche Menschen sich hier vorne hinsetzen werden, als ich die Namen genannt habe. Marie, Dominik, Alex und Thorsten. Schön, dass ihr da seid und mitmacht, ist für euch ja auch ein bisschen spannend. Für mich ist viel weniger spannend zu predigen, als Leute zu fragen. Aber spannend ist ja gut. Spannend lässt so ein bisschen offen, was heute passiert und gesagt wird. In einer ersten Runde werde ich mich so jedem Einzelnen mal zuwenden und ich fange mit dem Thorsten an. Das ist der nette Mann ganz am weitesten weg von mir jetzt hier. Thorsten ist 52 Jahre alt, verheiratet mit Martina, die hier vorne sitzt, und von Beruf Anwalt. Und Thorsten hatte in der letzten Woche die Aufgabe, diesen Satz, den ihr da vorhin gelesen habt und den ich auch schon wiederholt habe, eine Woche lang bewusst in jeden Tag mitzunehmen. Also ich bin die Auferstehung und das Leben, glaubst du das? Bewusst jeden Tag mitzunehmen und mal ein bisschen zusammenzufassen oder festzuhalten, was das mit dem Leben macht, dass man diesen Satz im Kopf hat. Und er hat ein Videotagebuch gemacht. Ich habe das mal ein bisschen zusammengeschnitten, sehr arg sogar, aber ihr kriegt trotzdem mit, wie das so gewesen ist. Und da schauen wir jetzt mal rein.
Und da sind wir, wunderbar. Ein einfach und werde einfach mal diese Frage theoretisch beantworten. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Glaube ich das? Ja, das glaube ich. Das glaube ich seit ungefähr 25 Jahren. Das bedeutet für mich erstmal ganz platt, dass dieser Spruch, dieser Satz, Jesus lebt, tatsächlich wahr ist. Das ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Das kann man ja von sonst niemandem in der Weltgeschichte behaupten. Wenn das wahr ist, dann bedeutet das, dass Jesus in jeder Sekunde unseres Lebens tatsächlich präsent ist. Und deswegen ist dieser Glaube an die Auferstehung nicht nur eine Hoffnung für die Zukunft, sondern der ist auch ein Perspektivwechsel für unser tägliches Leben. Videotagebuch Tag 2. Heute ist Montag. Ein Montag bei Geschäftsleuten, ihr wisst ja schon, wie das so ist halt. Ich bin heute Morgen erstmal auferstanden, um zum Thema zu kommen. Es war heute nichts Besonderes. Ich habe mir heute Morgen den Vers erst noch mal einmal vor Augen gehalten. Und das Einzige, was heute bemerkenswert ist, ist, dass ein Mitarbeiter von mir eine kleine Streitigkeit mit einem ihm zugeordneten Mandanten hat, aus der mal etwas Blödes erwachsen könnte. Ich bin jemand, der sich relativ viele Gedanken über so etwas macht, der etwas nicht leicht wegsteckt. Und der Effekt, dieser kleine Effekt, der kleine Auferstehungseffekt ist tatsächlich, dass man besser abgeben kann. Es ist nie so ganz leicht und ich kann jetzt nicht sagen, ich bin vollkommen entspannt, aber es ist ein bisschen besser, als wenn ich vollkommen auf mich alleine gestellt wäre. Videotagebuch Teil 3. Heute ist der 6.12. Nikolausi. Und ihr merkt schon, ich bin relativ gut gelaunt. Die guten Erfahrungen sind nämlich diejenigen, in den kleinen Dingen meines Alltags fällt mir dieser Vers dann immer wieder ein. So hatte ich heute Morgen recht schönen Morgen. Ich habe den Morgen eingeleitet mit einem Spaziergang von zu Hause aus in die Kanzlei. Heute Nachmittag hatte ich ein paar nette Begegnungen mit Menschen, weil ich mache nämlich seit einigen Jahren mit in der Wärmestube in Würzburg. Und wir als Team von so ungefähr 8 Rechtsanwälten wechseln uns immer ab und gehen da alle paar Wochen hin und bieten kostenlose Lebensberatung an. Bei solchen Sachen bete ich dann oft auch mal so im Stillen. Auch am Nachmittag nochmal ein Erlebnis. Ich hatte eine Idee in einem Fall, den ich gerade betreue. Die Idee hatte damit zu tun, dass ich der Mandantschaft angeraten habe, doch die Wahrheit im Verhältnis zu einer Behörde zu sagen. Und siehe da, die Wahrheit wurde durch ein sehr freundliches, entgegenkommendes Verhalten des Behördenmitarbeiters belohnt. Ich freue mich und ich werde ganz gewiss diese Erfahrung aus der Woche mitnehmen in meine nächsten Wochen und werde mir überlegen, ob ich nicht in Zukunft immer das irgendwie protokolliere, was tagsüber passiert ist. Videotagebuch Tag 4. Genau genommen ist schon fast Tag 5. Ich habe nämlich gestern aus Zeitgründen schlichtweg nicht geschafft, das Video aufzunehmen. Resümee also schon mal vom gestrigen Tage. Nichts Besonderes passiert. Ich habe gespürt durch den Vers, Gott ist mit dabei. Und ich habe vielleicht gelernt, wenn man so kleine Lernsteps festhalten will. Leben mit Gott im Alltag ist manchmal einfach nur Leben mit Gott im Alltag.
Ich werde gleich noch fragen nach diesem Erleben vor 25 Jahren, wie eigentlich dieser Glaube bei dir überhaupt entstanden ist. Aber jetzt erstmal rückblickend auf diese Woche oder, wenn du magst, auch rückblickend auf dein Leben überhaupt. Was ändert sich in deinem Leben dadurch, dass der auferstandene Christus bei dir ist?
Ich habe am Anfang vom Videotagebuch schon ein bisschen was dazu gesagt. Also für mich der Hauptaspekt ist eigentlich derjenige, der mich heute jeden Tag bewegt, ist derjenige, Jesus lebt. Das kennt man ja so als pelzigen Aufkleber irgendwo auf irgendwelchen, ich weiß nicht, wie viele Leute, wenn ihr sowas seht, Jesus lebt, was ihr euch dabei so denkt. Bevor ich Christ geworden bin, vor, sagen wir, über 30 Jahren, fand ich das immer peinlich. Ich dachte, Jesus lebt, was ist das für ein Quatsch irgendwie halt, ne? Wenn man das aber mal kurz reflektiert, meint das ja nichts anderes als, Jesus ist jetzt gerade da. Und zwar nicht nur irgendwo, nicht irgendwo in, so ähnlich wie Donald Trump momentan ja irgendwo auch gerade irgendwo ist im Weißen Haus, nee, ist er noch gar nicht, ne? Da dauert ja noch ein bisschen, bis er da inauguriert wird. Also der ist auch irgendwo, aber ich habe nichts davon, ne? Also ich kann den jetzt nicht anrufen, ich kann mit ihm nicht sprechen. Wenn Jesus wirklich tatsächlich auferstanden ist und heute lebt, bedeutet das, ich kann jetzt gleich mit ihm sprechen. Ich könnte jetzt die Augen zumachen, könnte mit ihm reden, ich könnte auch laut mit ihm reden. Und das ist eine Revolution. Das ist ja nicht irgendwie eine Kleinigkeit, sondern das bedeutet ja, jeder von uns kann das jederzeit täglich in Anspruch nehmen. Und wenn du sagst, was bringt mir das jetzt? Ich beziehe es jetzt wirklich nur mal auf diese Woche, weil diese Wahrheit kenne ich ja schon ganz lange. In dem Moment, wo ich mich mit dem christlichen Glauben beschäftigt habe und wo mir das klar geworden ist, dass die Bibel, dass das Neue Testament genau das lehrt. Jesus ist da, Jesus ist auferstanden, Jesus ist ansprechbar, Jesus sorgt sich um mich. In dem Moment, wo ich das verstanden habe, muss ich mich eigentlich immer nur daran erinnern, dass es so ist. Und ich finde immer so etwas, so einen Satz, der einen über die Woche begleitet, wenn ich den morgens lese, dann weiß ich, okay, ist so. Ich weiß es auch so, aber wenn ich diesen Satz meditiere, wenn ich den mitnehme in meinen Alltag, dann denke ich öfter mal dran. Und so ist es mir die Woche ein paar Mal gegangen, dass ich dachte, ach ja, jetzt hast du es heute Morgen gelesen und nu, ja, ne? Ja. Also warum betest du jetzt nicht einfach für die Situation oder warum gibst du nicht einfach das weiter, wo du gerade denkst, dass Gott das möchte?
Ich komme gleich wieder zu dir zurück. Marie, die einzige Frau in unserer Runde, auch die schönste unter uns und die jüngste, 22 Jahre alt, aus Göttingen und studiert, Grundschullehramt mit dem Hauptfach Evangelische Theologie. Und sie weiß erst seit Freitag, dass sie heute hier sitzen wird. Sie hat also keine Chance gehabt, diesen Satz durch ein paar Tage mitzunehmen. Du hast gestern zu mir gesagt, also die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ist jetzt noch ziemlich weit weg für mich. Dann beschreib doch mal, wie oder welche Gedanken eine angehende Pädagogin zu diesem Auferstehungsgedanken hat. Ich weiß schon, was sie sagen wird, weil wir gestern telefoniert haben. Aber das hätte ich gerne, dass du das nochmal ein bisschen erzählst, was da für Gedanken für dich relevant waren.
Ja, als angehende Pädagogen. Wir Pädagogen beschäftigen uns ja immer mit Lernen. Und Lernen zeigt sich letztendlich vor allem in der Verhaltensveränderung. Also immer, wenn wir irgendwie was anders machen als vorher. Und deswegen, als ich mich jetzt auseinandergesetzt habe mit dieser Geschichte der Auferstehung, habe ich gedacht, das ist eigentlich spannend, weil letztendlich da passiert so eine Veränderung von Verhalten und da passiert so ein Wandlungsprozess irgendwie. Wenn wir uns das anschauen, ist es, finde ich, irgendwie interessant zu gucken, okay, wie kommt es zu dieser Verwandlung von diesem einen Menschen zu dem, der irgendwie ein bisschen anders auftritt, so nach der Auferstehung. Und das ist ja ganz interessant, dass es letztendlich aus einer Art Krise heraus kommt, so ein bisschen, da ist ein Problem, da läuft irgendwie was nicht so, wie sich das die Jünger, wie sich das vielleicht auch Jesus vorgestellt hat, so. Und ich dachte, okay, das können wir in irgendeiner Form auf unser Leben ganz alltäglich hier und jetzt übertragen. Es läuft oft nicht so, wie wir das irgendwie wollen. Es ist oft irgendwie schwierig und zu sagen, okay, da ist aber in diesen Krisen ein Stück weit ein Potenzial irgendwie da. Es ist erstmal schwierig, weil ich meine, auch wie bei der Auferstehung, da ist so eine Zeit, 3 Tage im Grab oder keine Ahnung, so ein bisschen, wo es alles irgendwie sehr in Frage steht, so, wo wir irgendwie nicht wissen, wo da vielleicht auch wenig Hoffnung irgendwie ist. So, und ich glaube, was uns dann in diesen Momenten diese Geschichte der Auferstehung lehrt, ist zu sagen, da gibt es aber eine Perspektive, quasi, wo wir gerade in Krisenzeiten sind, wo sich gerade sehr viel verändert irgendwie, ist da aber eine Perspektive und eine Geschichte, die uns sagt, hey, es wird letztendlich aber gut. Und diese Veränderung, die passiert, ist vielleicht quasi das, was am Ende bei rauskommt, ist anders als das, was vorher war. Aber dadurch, dass da irgendwie ein Problem war und dieses Problem gelöst wurde, tritt irgendwie so durch diese Veränderung kommt was Neues und was Gutes Neues. So, also irgendwie, wenn dann erzählt wird in den Geschichten, Jesus wurde gar nicht erkannt von seinen Jüngern da auf dem Weg. Wo man irgendwie merkt, okay, da ist vielleicht irgendwie durch die Veränderung was passiert, was wir gar nicht erst erkennen. So, und erst im Nachhinein verstehen, hey, da ist was Gutes bei rausgekommen durch diese Krise, durch die ich gegangen bin.
Also als Pädagogin überträgst du das auf dein Leben als Auferstehung, als Lernprozess oder durch die Krise gehen als Lernprozess und Veränderungsprozess. Danke dir. Wieder auf der anderen Seite sitzt der Alex. Alex ist 38 Jahre, kommt aus Kasachstan, ist aber schon 24 Jahre hier und ist Maschinenbautechniker. Und er wurde auch gefragt, so wie ähnlich wie der Thorsten, ob er bei diesem Videotagebuch mitmacht. Er hat das ganz anders gemacht als der Thorsten. Und er erzählt, und nur diesen Ausschnitt habe ich dabei, am ersten Tag von einem Experiment, einem anderen, aber ähnlichen Experiment, das er schon mal gemacht hat. Da gucken wir jetzt rein. Ihr müsst den Ton ein bisschen hochdrehen, die Aufnahme ist ein bisschen leiser als beim Thorsten.
Vor 3 Jahren habe ich ein anderes Experiment angefangen mit offenem Ausgang. Und der Experiment hieß die Suche nach Gott. Damals wären diese Fragen über Auferstehen und das Leben nach dem Tod absolut lächerlich für mich. Ich habe nicht an Gott geglaubt und das hat mich nicht interessiert, das hatte nichts mit meinem Leben zu tun. Aber dann habe ich Menschen getroffen, die haben an Gott geglaubt und das war ihnen wichtig. Das hat mich neugierig gemacht und ich wollte diese Frage für mich klären. Also habe ich ein Experiment angefangen. Ich nehme ein Jahr Zeit und finde raus, ob es für mich einen Gott gibt oder nicht. Und eigentlich hätte ich gedacht, das wird sich schnell erledigen, weil es nichts gibt. Aber ich muss zugeben, dass ich am Ende des Jahres doch sagen muss, dass es eine höhere Macht gibt, die ich Gott nennen kann. Dass dieser Gott gefunden werden möchte und dass er sogar selbst den Kontakt sucht, obwohl ich nichts mit ihm zu tun haben wollte. Also, manchmal läuft ein Experiment anders aus, als man es sich vorgestellt hätte. Deswegen bin ich hier und mache bei diesem Interview mit.
Diese Suche nach Gott, von der du da redest, so wie ich dich kenne, ist diese Suche auch nicht einfach abgeschlossen. So, ich habe gesucht, gefunden, aus die Maus, ich weiß alles. Sondern diese Suche, und ich glaube, wir sind lebenslang auf einer Suche, geht auch irgendwie noch weiter. Erzähl mal, nimm uns mal mit in dieses Jahr und erzähl mal ein bisschen von dieser Suche und was du, wen du gefunden hast oder was da geschehen ist. Also so, ich weiß nicht, wie persönlich das ist und was du erzählen magst, aber... Ja,
das war nämlich so. Ich bin ja noch in der Sowjetunion geboren und aufgewachsen, also ohne jegliche religiöse Erziehung, auch ohne gewisses vorbestimmtes Weltbild, wie das vielleicht bei euch in Deutschland ist. Und als wir nach Deutschland gekommen sind, haben unsere Eltern uns auch alle getauft und konfirmiert, damit wir alle gleich sind, aber das hat mir eigentlich selber nie bedeutet. Und als ich dann Ende 2012 bin ich aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil das für mich ja nichts bedeutet hat, die ganzen Jahre, und das war für mich quasi das Thema erledigt. Und Anfang 2014 bin ich eher zufällig mit Christen in Kontakt gekommen und ich habe gesehen, ey, die glauben an Gott. Ich habe es irgendwie auch in Deutschland nie so Menschen getroffen, denen das so wirklich ernst war. Und das hat mich irgendwie so neugierig gemacht. Warum glauben die jetzt an Gott? Ich meine, wir leben jetzt hier schon im Jahr 2014, also damals, und die glauben immer noch an Gott, also irgendwas passt hier nicht zusammen.
Strange.
Und das hat mir aber selbst bewusst gemacht, dass ich zwar aus der Kirche ausgetreten bin, aber mir selber nie die Frage gestellt habe, also nicht nie ernsthaft damit auseinandergesetzt habe, was Gott ist, also für mich persönlich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt und habe das eben als Experiment gesehen, dass ich mir quasi Zeit nehme und ein Jahr fand ich jetzt ausreichend genug, um dieser Frage nachzugehen. Und eigentlich meine, also ich habe mir kein keine Erwartung gehabt, so wie jetzt auch keine Erwartung gehabt, aber ich habe schon eher gedacht, dass Gott bei den Menschen eher so ein Wunschbild ist, dass die irgendwie Hoffnung brauchen im Leben und eben aus diesem Glauben die Hoffnung sich für den Alltag nehmen. Und ich habe es einfach mitgemacht. Ich bin zu den Gottesdiensten gegangen, ich habe mich gefragt, war in den Basic-Hauskreisen, Alpha-Kurs habe ich gemacht, dank der City Church. Und irgendwie hat sich in diesem Jahr, hat sich Gott mir gezeigt. Also am Anfang waren das immer so komische Zufälle, die einzeln betrachtet eigentlich nur Zufall waren, aber in der Summe oder nacheinander betrachtet, war das immer irgendwie so, als ob irgendjemand mit mir so Schnipseljagd spielt oder Verstecken spielt. Und wenn ich gekommen bin, habe ich irgendwie eine Frage beantwortet bekommen, aber die nächste ist aufgetaucht und irgendwie auch so immer irgendwie wie so Schnipseljagd. Ich hätte jederzeit aufhören können oder ich hätte zu der nächsten Station gehen können und dort mit der nächsten Frage sich auseinandersetzen. Und am Ende des Jahres muss ich halt zugeben, dass da irgendwas Komisches in meinem Leben läuft, dass das nicht nur Zufall ist. Und der Gott hat sich mir quasi immer mehr gezeigt und immer größeren Zufällen, die dann irgendwann überhaupt nicht mehr mit Zufall zu erklären waren. Und ja, ich bin immer noch auf der Suche. Also nach einem Jahr musste ich anerkennen, dass es Gott gibt und dass er mich irgendwie sucht. Aber ich sage mal so, ich wusste halt nicht, wie der ist. Und ich bin jetzt auch schon seit über 2 Jahren bei der City Church, fast bei jedem Gottesdienst dabei. Aber ich muss sagen, dass ich trotzdem noch nicht von allen christlichen Sichtweisen überzeugt bin. Deswegen bin ich immer noch auf der Suche.
Ich habe dem Thorsten aber vorhin auch versprochen, wir sind ein bisschen im Zeitverzug. Deswegen muss ich ein bisschen schneller machen als sonst. Oder vielleicht auch, kommt auch nicht alles zur Sprache, was ich mir vorher vorgenommen habe. Aber ich habe dem Thorsten vorher versprochen, ihn nochmal zu fragen, was war da vor 25 Jahren? Du bist heute, ich habe gestern zu ihm am Telefon gesagt, du bist also ein optimistischer Typ, der immer irgendwie das Positive annimmt. Sagt er, nö, bin ich überhaupt nicht. Ich bin das Gegenteil, ich grüble. So, trotzdem wirkst du aber auf mich so. Also ich erkenne dich nicht als einen Menschen, der dauernd die... So. Also du bist vielleicht anders, aber da gibt es eine Kraft in dir, die dir sagt, Thorsten, sieh das mal von der positiven Seite, die dein Denken verändert. Wie hat das begonnen? Wie ist das in dein Leben gekommen? Also eben hast du gesagt, 25 Jahre vorhin, hast du gesagt, 30 Jahre, also vor langer, langer Zeit.
Vor langer Zeit, genau.
Wie ist dieser Auferstehungsglaube in dein Leben
getreten? Also ich kann es genau datieren, das war 1989 ich habe mich gerade ein bisschen an Alex sozusagen, also ich habe mich durch Alex an meine eigene Geschichte erinnert gefühlt. Ich habe so eine ganz ähnliche Vorgeschichte. Ich war 25 Jahre lang ein von Religion vollkommen unbescholtener junger Mann, dem das wurscht egal war. Zwar christlich sozialisiert, aber auch nicht wirklich richtig so. Also meine Eltern haben keinen lebendigen Glauben in dem Sinne, haben mich nicht irgendwie in irgendwelchen Situationen darauf hingewiesen, dass man mal beten könnte. Ich war nicht in der Kirche. Ich fand es auch nicht schlimm. Mir war es wurscht, auf Deutsch gesagt halt. Und mir ging es gut. Also bis ich 25 Jahre alt war, war ich ein glückliches Bärchen und mir ging es wirklich fantastisch.
Bärchen? Halt, ne? Ein Bärchen?
Ja, ein Glücksbärchen. Ich wollte nur mal fragen. Ja, das richtig gehört, ja. Also mir ging es rundum gut, ich hatte auch gar kein Bedürfnis, ich habe nicht gedacht, da ist jetzt irgendwie was dir noch fehlt. Und dann habe ich Leute kennengelernt, bei denen ich gemerkt habe, da ist was anders in ihrem Leben. Die haben, da strahlt so ein bisschen was aus und ich war sehr verwundert, was das ist und ich bin neugierig und habe mich dann an diese Leute drangehängt, vor allen Dingen an einen sehr, sehr guten Freund von mir. Und da stellte sich heraus, der ist Christ und der geht in so einen Hauskreis von einer Studentenmissionsgruppe, die heißen Navigatoren, gibt's heute in Würzburg nicht mehr. Aber ich war da plötzlich in diesem Hauskreis drin und war dann, ich sage immer so, mit einem anderen Kumpel, mit dem ich heute noch gut befreundet bin, waren wir damals die Opposition. Haben versucht, 2 Jahre zu widerlegen, dass das, was wir da über biblische Themen hören, ja doch eigentlich irgendwie gar nicht so ernst zu nehmen ist und so. Und ich habe das so ein bisschen teilweise auch belächelt, die Leute waren so ein bisschen brav und ich kam ja aus so einem eher wilden Hintergrund und dachte, na, also die sind jetzt so irgendwie alle so, ne, lasse mal, ne, aber ist doch irgendwie ganz interessant. Also es war eine komische Mischung aus, es zog mich an und gleichzeitig wollte ich ein bisschen was dagegen sagen. Und ich habe mir dann also 2 Jahre Zeit gelassen, in dieser Zeit die Bibel sehr, sehr, sehr genau durchzulesen und mich sehr, sehr intensiv damit zu beschäftigen. Und ich würde jetzt 2 Dinge nicht behaupten. Ich glaube nicht, nicht, dass man 2 Jahre braucht, um zu verstehen, was der Auferstehungsglaube ist. Man braucht vielleicht nicht mal ein Jahr so. Also man kriegt das schon relativ schnell raus. So ähnlich wie, ich brauche auch nicht 2 Jahre, um in einer Partnerschaft herauszufinden, ob dieser Partner, mit dem ich gerade zusammen bin, wirklich derjenige ist, mit dem ich ein Leben verbringen will. Ich muss mich nur entscheiden. Eigentlich muss ich mich nur entscheiden. Und wenn man ehrlich ist und sich eine Situation vernünftig, objektiv anschaut, dann weiß man relativ schnell, ob man sich entscheiden kann oder nicht. Ich habe lange Zeit gebraucht, also es ist eher ein Manko, dass man so lange Zeit braucht, würde ich heute mal so sehen. Aber Gott war geduldig mit mir und die Schnitzeljagd, die Alex vorhin beschrieben hat, die gab es bei mir auch. Es gab komische Zufälle, die sich in der Zeit gehäuft haben. Und irgendwann nach 2 Jahren saß ich dann in meinem Zimmerchen zu Hause, hatte die Bibel aufgeschlagen und bin über den Vers gestolpert, ich glaube, hilf meinem Unglauben, sagt Jesus zu einem Mann, der der gerade was von Jesus will für seinen Sohn und kriegt auch diese Frage gestellt und der Mann antwortet dann mit den Worten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und in der Situation habe ich mich ganz persönlich von Gott angesprochen gefühlt, so nach dem Motto, Junge, du weißt es so lange genug, da gibt's Probleme, so du hast Fragen oder so, aber mach doch einfach mal. So habe ich das damals verstanden. Und dann, das war für mich ein Initialpunkt. Und ab dem Tag habe ich nie wieder grundsätzlich daran gezweifelt, dass Jesus auferstanden ist. Und das habe ich ja vorher schon jahrelang gelesen. Das war ja nichts Neues halt, ne? Aber ab dem Moment habe ich mir nie wieder diesen Zweifel gestellt. Also für mich war es ein Schlageffekt, dass ich einmal mal sagen musste, ich mach's einfach. Ich gehe einfach diesen Schritt, ich gehe einen Schritt nach vorne und vertraue mich diesem Glauben an. Und dann hat sich dieser Glaube vertieft, entwickelt und auch im Leben natürlich praktisch bewährt dadurch, dass ich in vielen Situationen Hilfe, Zuspruch, aber auch Kritik bekommen habe von Gott.
Wir müssen leider schon so in die Landungsphase an. Ich habe 2 Fragen nochmal an jeden, aber ihr dürft jetzt nicht so lange reden, wie ihr gerade geredet habt. Zwei kurz. Eigentlich erste ist ganz kurz. Ist eine ganz einfache Frage, aber steckt viel dahinter. Und die zweite, also erstmal die erste. Habt ihr Angst vor dem Tod? Also dann, ja. Da kann man jetzt Ja und Nein sagen, aber Auferstehung ist ja auch dieses, ich weiß, mit 22 denkt man weniger daran als mit 43 oder mit 52, so, ja, also. Aber dieser Auferstehungsglaube hat ja nicht nur was mit dem jetzt zu tun, durch Krisen durchkommen, sondern da ist ja irgendwie auch diese Frage, was kommt danach? Sag mal, lasst uns mal teilhaben an euren Gedanken, an euer eigenes Ableben. Ja.
Ich bin auch christlich sozialisiert und deswegen würde ich sagen, ich bin eher an dem Punkt zu sagen, mach dir das manchmal bewusst, so es endet dann irgendwann und du kannst dir nicht 100%ig sicher sein, was dann da genau kommt. So ein bisschen, weil ich finde, ich lebe oft in so einer Vorstellung so ein bisschen, man lebt da 80 Jahre und dann kommt man da in Paradies und alles ist schön, so ein bisschen so dieses. Und ich finde, an meinem Punkt ist es mir eher wichtig zu sagen, naja, du weißt es nicht 100%ig. Und nutze erstmal so ein bisschen auch das, was du jetzt hier irgendwie hast und gedenke des Todes auch ein Stück weit.
Dass du klug wirst. So ein bisschen. Psalm, irgendwas, ja.
So ein bisschen. Nicht auch so dieses, ich finde, man macht es manchmal so dieses, ach ja, das wunderschöne Gute kommt dann irgendwann und jetzt muss ich einfach irgendwie so die 80 Jahre hier so ein bisschen überstehen und so. Und das ist, glaube ich, was ich nicht so gut finde.
Also ich habe keine Angst vor dem Sterben. Ich muss allerdings sagen, dass ich diese Angst schon verloren habe, noch bevor ich von Gott wusste. Und seitdem ich eben Gott kennengelernt habe, weiß ich, dass da irgendwas danach geben wird. Ob ich jetzt zu Jesus komme oder nicht, aber ich weiß es einfach. Ich habe schon Gott gespürt und ich habe seine Liebe gespürt und ich weiß, der lässt mich nicht irgendwo in der Hölle brennen. Also ich habe einfach weniger Angst danach. Also Angst hatte ich vorher schon nicht, aber jetzt, wo ich es weiß, da ist noch irgendetwas Größeres, was auf uns wartet, ist es eher beruhigend.
Okay.
Bestätigend.
Okay.
Thorsten? Ja, ich antworte mal mit 2 Filmzitaten. Der eine passt zur Marie. Letzte Woche haben wir den neuen Woody Allen-Film gesehen. Da taucht das Zitat drin auf. Lebe jeden Tag so, als wenn es der letzte ist und eines Tages wirst du ein Recht haben. passt ein bisschen in die Perspektive. Und ansonsten halte ich es auch mal, wenn man mir diese Frage stellt, antworte ich auch mal mit einem Woody Allen-Zitat. Und zwar, ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich möchte nicht dabei sein, wenn es passiert. Das ist so ein bisschen, also tatsächlich das, was ich denke. Also ich habe keine Angst davor, was danach kommt. Ich weiß, was danach kommt, mit durch einen Schleier gesehen oder so, aber ich habe keine Angst davor, weil ich denke, da kommt was Gutes dabei raus halt. Und aber ich sehe eben auch, dass, wie der Dominik das gesagt hat, ich sehe das ganze Elend, wie der Tod plötzlich in dein Leben reinbrechen kann, wie der Tod auch in unser Leben reinbrechen kann, so wie hier sitzen kann. Überraschenderweise nächste Woche jemand tot sein, wir wissen es nicht halt. Und das ist eine Perspektive, die uns tatsächlich klug machen könnte.
Letzte Runde. Versucht es in einem Satz. Stellt euch vor, ihr seid selber, also Marie, Dominik, Alex, Thorsten, ihr selbst seid in einem halben Jahr in einer tiefen Lebenskrise. Was würdet ihr dieser Marie, diesem Dominik, diesem Alex, diesem Thorsten heute sagen, woran er oder sie sich dann erinnern soll? Also was hast du heute erkannt, wo du sagst, denk da dann dran, wenn du in der Krise bist. Wenn ihr das sagen könnt in einem Satz.
Red in der Krise mit Jesus. Also verschweige nicht, sondern sei ehrlich, sei dir ehrlich gegenüber und sei Jesus gegenüber ehrlich. Sag einfach, was das Problem ist. Und.
Also ich würde den Gott gleich am Anfang der Krise mitnehmen. Und nicht erst, wenn ich weiß, jetzt komme ich selber nicht mehr weiter. Und so war das bei mir. Aber ich würde es jetzt von vornherein dabei haben wollen und nicht erst dann, okay, jetzt komme ich nicht mehr weiter und jetzt hilfst du mir.
Ich würde es auch sagen, verliere die Hoffnung für das Gute nicht. Wolfgang Herrndorf hat in seinem Blog Arbeit und Struktur gesagt, die drei Dinge, die ihm immer wieder den Stecker ziehen, so kurz bevor der war, quasi auf dem Weg zum Tod, die Freundlichkeit der Welt, die Schönheit der Natur, kleine Kinder. Das würde ich versuchen zu sehen.
Ich danke euch sehr für euer Hiersein und für euer mit uns teilen, was ihr denkt und erlebt.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.